Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Anna Küch. Tablets, Smartphone und Computer. Damit sollte in den Schulen alles besser werden. Stichwort Digitalpakt. Mehr als 6 Milliarden Euro wurden investiert. Das hat Auswirkungen auf den Unterricht, erzählen diese Grundschülerinnen.
Sie schreibt an ihrem iPad und dann kommt alles vorne an der Tafel.
Kunst machen wir auch manchmal mit iPads. Außerdem schauen wir auf dem Whiteboard zum Beispiel Videos oder Dokus in letzter Zeit über Nordkorea oder zurzeit über die Schule in Brasilien.
Was hat der Digitalpakt Schule in den letzten 5 Jahren gebracht? Was läuft gut? Woran hapert es noch? Das ist unser Schwerpunktthema heute. Außerdem geht es um das Abitur. Am Freitag gab es Abiturzeugnisse. Diesmal für Schülerinnen und Schüler mit einer diagnostizierten Leseschwäche ohne entsprechenden Vermerk. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich. Und wir schauen auf die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Die steht wegen der Fördermittelaffäre unter Druck und musste diese Woche im Bundestag Rede und Antwort stehen. Das und mehr jetzt im Campus-Magazin. Der Digitalpakt Schule hatte viel versprochen. Schülerinnen und Schüler sollten fit gemacht werden für die Zukunft. Mehr als 6 Milliarden Euro wurden in den letzten 5 Jahren investiert. Mit diesem Schuljahr endet der Digitalpakt. Es soll einen Nachfolger geben. Doch trotz langer Verhandlungen konnten sich Bund und Länder noch nicht einigen. Vor allem an der Finanzierung hapert es. In Bayern gibt es jetzt das Anschlussprogramm Digitale Schule der Zukunft. Vorgesehen ist darin künftig zum Beispiel ab der 5. Klasse eine 1:1-Ausstattung mit mobilen Endgeräten. Heißt, jedes Kind soll für die Schule ein eigenes Notebook oder Tablet bekommen. Mehr Unterricht soll digital basiert ablaufen, mehr Medienkompetenz in die Lehrpläne. Welche Vorteile das bringt und warum es Kritik gibt, das berichtet Susi Weichselbaumer.
Hier super Hightech-Geräte mit Turbo-WLAN. Andernorts noch grüne Tafel mit Kreide und muffigem Schwamm. Der Stand der Digitalisierung an Bayerns Schulen ist unterschiedlich. Agnes und Valerie, beide in der 4. Klasse der Münchner Blutenburg-Grundschule, finden die technische Ausstattung ihrer Schule okay.
Wir haben in der Schule eine Tablet-AG, die lernt auch so Bücher zu erstellen und Filme zu drehen.
Wir hatten schon mal eine Vertretungslehrerin, die nicht so richtig wusste, was sie mit uns machen soll. Und dann hat sie gesagt, entweder ihr spielt eine dieser Mathe-Apps oder ihr könnt so auf Anton-App im Mathe-Bereich was machen.
Maxi aus der 2. Klasse mag digital im Unterricht, analog aber auch.
Wir dürfen auch ganz oft das unterm Beamer zeigen, aber ganz oft hängen wir es auch an die Tafel. Also wir wechseln immer so, das finde ich irgendwie schön.
Seit 2019 läuft der Digitalpakt Schule. Mit diesem Schuljahr endet das Programm. Mehr als 5 Milliarden Euro haben der Bund und das Land Bayern in diesen 5 Jahren investiert. Denn, wie es auf der Seite des Bundesbildungsministeriums heißt,
Digitalisierung prägt unsere Lebenswelt. Die nötigen digitalen Kompetenzen sollen in der Schule vermittelt werden. Das erfordert eine bessere Ausstattung der Schulen. Umgesetzt wird der Digitalpakt von den Ländern.
Verantwortlich dafür ist in Bayern das Kultusministerium. Das informiert regelmäßig über die technische Ausstattung der Schulen, auch über die immer noch fehlende. Da zu wenig mobile Endgeräte, dort nur wackeliges WLAN. Also schreibt das Kultusministerium auf Nachfrage:
Für eine zukunftsstarke Bildung unserer Schülerinnen und Schüler investieren wir deshalb auch weiterhin massiv. Mit über 500 Millionen Euro allein in diesem Jahr in den digitalen Wandel.
Nach dem Ende des Digitalpakts Schule geht die Digitalisierung weiter. In Bayern ab dem nächsten Schuljahr mit der sogenannten digitalen Schule der Zukunft. Viel Geld soll es da geben für viel Technik. Von einem pädagogischen Konzept für den digitalen Wandel sei allerdings nicht die Rede, kritisiert Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV.
Es geht nicht nur um schicke Whiteboards, um schicke Lernplattformen, um tolle Tools, sondern es geht letztendlich darum, lernen die Kinder besser, mehr, motivierter, schneller und tiefer.
Für Lern- und Bildungsprozesse an der Schule brauche es nicht bloß Top-Hightech-Ausstattung, sondern viel mehr Lehrkräfte, die ihre Unterrichtsmittel etwa danach aussuchen, was ist für meine Klasse gerade gut? Wie bringe ich jeden und jede mit voran? So Simone Fleischmann.
Und es ist die Lehrerin oder den Lehrer, der mit den Schülerinnen und Schülern tolle digitale Tools nutzt, in die Digitalität hinaufschwebt. Das ist ein wahnsinnig tolles Feld, wo wir uns hineinbegeben können. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es um die Lehrerpersönlichkeit geht und um die Beziehung, weil sonst könnten wir die Kinder hinter irgendwelche Kästen sitzen.
Insofern sei, neben mehr Zeit für Fortbildung und mehr Personal, endlich auch ein solides Konzept dafür nötig, wie Digitalisierung und Pädagogik denn nun zusammengehen. Aber nach 5 Jahren Digitalpaktschule fehlt ein solches Konzept immer noch.
Die Digitalisierung der Schulen läuft nicht überall rund. Denn allein mit Whiteboards und Tablets ist es nicht getan. Darüber haben wir mit dem Bildungsforscher Klaus Zierer gesprochen. Er ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Und wir haben ihn als erstes gefragt, was er von dem Begriff digitale Schule überhaupt hält.
Ja, als Pädagoge habe ich da schon größte Bedenken damit, weil eine Schule zunächst mal ein Ort ist für Menschen. Hier geht es um Bildung, hier geht es um ein Miteinander, hier geht es um Entwicklung und um Lernen. Und insofern ist dieses Adjektiv digital etwas, was eher in die technische Welt gehört und weniger in die pädagogische. Von daher würde ich eher immer sagen, wir brauchen eine humane Schule im Zeitalter einer Digitalisierung, ja. Aber eine digitale Schule ist aus pädagogischer Sicht eigentlich unsinnig.
Also fehlt es da an einem pädagogischen Konzept, wenn man sagt, Hauptsache iPads und Tablets an die Schulen?
Ja, aus meiner Sicht definitiv. Damit reiht sich aber die aktuelle Maßnahme in eine längere Geschichte ja schon fast ein. Wir haben seit 10, 20 Jahren ein Herumdoktern am Bildungssystem, das sich häufig an irgendwelchen Nebenschauplätzen abreibt und aufarbeitet, aber häufig den Kern der Schule, das Pädagogische, den Bildungsauftrag ein Stück weit verloren geht. Und das sieht man auch jetzt. Wir reden viel über die Technik, das ungeheuer viel Geld kostet, wo die Wirksamkeit mehr als fraglich ist und glauben aber damit, Schule zukunftsfähig zu machen. Und aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist es eindeutiger Trugschluss.
Wieso ist das ein Trugschluss? Also wie schaut die Studienlage dazu aus?
Wir wissen aus vielen Studien, dass allein die Technik, ob das jetzt Tablets, Smartphones oder Computer sind, nicht zu einer Steigerung der Lernleistung führt. Die Effekte sind sehr gering. Was wir aber wissen, dass diese Technik hohe Effekte auf das Ablenkungspotenzial hat und das in der Summe dann wieder sehr problematisch für Lern- und Bildungsprozesse in der Schule wird.
Das Entscheidende ist also der Umgang mit der Technik. Aber ist es nicht auch für Lehrkräfte eine Chance, völlig neue, andere pädagogische Ansätze hereinzubringen?
Das wäre es auf alle Fälle, wenn nicht letztendlich eine Digitalisierung der Didaktik vorangetrieben wird, wonach also Unterricht in Zukunft mit digitalen Medien gestaltet sein sollte. Die pädagogische Chance wird sich ja dann ergeben, wenn ich als Lehrkraft vor dem Hintergrund der Kenntnis meiner Klasse, vor dem Hintergrund des Lehrplans, vor dem Hintergrund meiner eigenen Professionalität Entscheidungen treffen könnte, welche Medien ich zu welchem Ziel und zu welchem Zeitpunkt einsetze. Und das kann dann durchaus mal sein, dass ich bewusst zum analogen Medium greife, dass ich bewusst zum digitalen Medium greife. Wenn wir aber jetzt letztendlich eine Einbahnstraße Richtung Digitalisierung der Didaktik angehen, dann geht ja letztendlich sogar der pädagogische Freiraum verloren.
Was bedeutet das auf lange Sicht?
Das wir heute zum Teil schon beobachten können, wenn wir in Klassenräume gehen, die PowerPoint dominiert das Unterrichtsgeschehen und damit häufig der schlechteste Frontalunterricht aller Zeiten. Zweitens, ein Verlust der pädagogischen Freiheit von Lehrpersonen, weil sich die eben dann an diesen Vorgaben orientieren müssen, aus eigener Verantwortung heraus immer weniger entscheiden können. Und zum Dritten sogar Digitalzwang für Lernende und für Eltern, weil mit dieser Aushändigung von 1:1-Ausstattung digitaler Technik letztendlich ja andere Medien, ob das Papier oder Heft, sind ausgeschlossen werden. Es ist ja sogar ausgeschlossen, dass ich dann selber die Wahl hätte, welches digitales Medium ich nehme, sondern es wird ein Stück weit vorgegeben und es führt dann letztendlich sogar zum Digitalzwang für Lernende und für Eltern. Und all das tut dem Bildungsprozess definitiv nicht gut.
Was würde denn dem Bildungsprozess gut tun? Also wie könnten wir Kinder und Jugendliche fit für die digitale Zukunft machen?
Dass wir Technik dort einsetzen, wo sie sinnvoll ist und wo sie nötig ist. Wenn wir jetzt hergehen und alle Lernenden in der 5. Klasse ein Tablet beispielsweise in die Hand drücken, dann ist es weder sinnvoll noch nötig, weil wir aus Studien wissen, dass der Schriftspracherwerb oder das Schreiben und Lesen analog noch besser funktioniert wie digital. Also insofern weder sinnvoll noch nötig. Insofern müsste es aus meiner Sicht ein gestuftes Verfahren geben, das sich sehr stark an den Zielen, die wir verfolgen in der Schule, orientieren. Die mit dem Alter der Lernenden auch zunimmt, die aber zwangsläufig eben nicht eine 1-zu-1-Ausstattung erfordern, sondern durchaus kluge, intelligente Systeme, wo man Technik mit reinholt, wo man aber durchaus auch bewusst mal sagt, wir nehmen keine Technik, sondern wir setzen auf analoge Medien, um letztendlich diese Breite in pädagogischen Handlungsspielräumen erfahrbar zu machen und damit auch das Pädagogische wieder viel stärker ins Zentrum zu rücken. Und das ist letztendlich der Fokus, den wir immer wieder in den Blick nehmen müssen. Wir müssen Unterricht optimieren, wir müssen Lehrerprofessionalität steigern, damit auch diese digitalen Medien entsprechend wirken können.
Es reicht also nicht, Kinder und Jugendliche in der Schule technisch auszustatten. Vor allem der Umgang mit Tablets, Computern, Internet und den Inhalten muss vermittelt werden von den Lehrkräften. Eine Einschätzung von Bildungsforscher Klaus Zierer. Den Notendurchschnitt für den Numerus Clausus im Wunschstudienfach spielend leicht erreicht oder einfach nur, puh, durchgekommen. Am Freitag haben Bayerns Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse überreicht bekommen. Die gute Nachricht für die Absolventinnen und Absolventen mit Lese-Rechtschreibstörung dabei: Es gibt keinen Zeugnisvermerk Legasthenie mehr in Bayern. Zumindest vorübergehend. Und das nach zähem Ringen und Gerichtsurteilen, unter anderem vom Bundesverfassungsgericht. Susi Weichselbaumer berichtet.
Der Zeugnisvermerk, der da zum Beispiel lautete, aufgrund einer fachärztlich festgestellten Legasthenie wurden Rechtschreibleistungen nicht bewertet, ist Geschichte. Vorerst, also jetzt für dieses Schuljahr und rückwirkend für das Vorangegangene. Aber immerhin freut sich Tanja Scherle, Vorsitzende des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie.
Die aktuelle Übergangsregelung zur Zeugnisbemerkung zeigt ja, dass die Bemerkung in den vergangenen Jahrzehnten nicht gerechtfertigt war. Somit war es jetzt längst überfällig, dass hier Klarheit geschaffen wird und die Bemerkung nun nicht ins Abiturzeugnis aufgenommen wird.
Allerdings, die Betonung liegt auf Übergangsregelung oder, wie das Bayerische Kultusministerium auf Anfrage schreibt,
im laufenden Schuljahr 2023/24 enthalten die Abiturzeugnisse sowie die Jahres- und Zwischenzeugnisse an Gymnasien keine Bemerkungen, wenn Schülerinnen oder Schüler aufgrund einer Rechtschreibstörung Notenschutz beantragten und erhielten. Für die kommenden Schuljahre wird derzeit schulartübergreifend im Rahmen eines Schulordnungsänderungsverfahrens an einer Änderung der entsprechenden rechtlichen Bestimmungen gearbeitet.
Vorausgegangen war dieser Übergangslösung mit weiterer Prüfung ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im letzten November. 3 Abiturienten aus Bayern hatten gegen den Legasthenie-Eintrag in ihren Abschlusszeugnissen geklagt und grundsätzlich Recht bekommen. Gut so, sagt Tanja Scherle vom Bundesverband Legasthenie. Denn während bei der Studienvergabe eher der Numerus Clausus eine Rolle spielt, sieht das bei Bewerbungen für eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle anders aus.
Allein schon das Gefühl, dass man aufgrund der Bemerkungen Nachteile im Bewerbungsverfahren hat, das trägt ja schon dazu bei, dass Bewerber verunsichert an das Verfahren herangehen und sich vielleicht auch auf bestimmte Stellen erst gar nicht bewerben, aus Angst vor einer Aussortierung.
Angst, die auch viele Eltern bisher umgetrieben hat. Häufig erreichten Tanja Scherle Anfragen. Unser Kind hat Legasthenie. Sollen wir das an der Schule überhaupt melden? Oder wollen wir uns um Nachteilsausgleich bemühen, über den dann die Lehrkräfte irgendwie entscheiden? Also mehr Zeit in Prüfungen geben, Aufgaben anders stellen oder tatsächlich offiziell Notenschutz beantragen? Bei Notenschutz nämlich zählt die Rechtschreibleistung nicht. Aber es gab eben bislang zwingend einen Zeugnisvermerk darüber. Nicht wenige Eltern, so Scherle weiter, hätten sich gegen den Notenschutz entschieden.
Das wiederum gab ja wieder schlechtere Abschlussnoten und damit ist es auch praktisch auch zum Nachteil geworden.
Allein in Bayern gelten rund 10.000 Schülerinnen und Schüler als Legastheniker. In Deutschland sind laut dem Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie etwa 12% der Bevölkerung von einer der beiden Störungen betroffen. Für alle fände es Scherle unbedingt wichtig, eine Lösung zu finden, die ohne einen Stempel in Zeugnissen auskommt.
Wir wünschen uns dann natürlich, dass da eben viel mehr Offenheit vorherrscht und dass den Kindern die Betroffenheit nicht als Makel angerechnet wird, sondern der Blick auf ihre jeweiligen Stärken gerichtet wird.
Wie es für die kommenden Schuljahre aussieht, ob es wie heuer eben keinen Legasthenie-Hinweis in den Abi-Zeugnissen und dann auch in denen aller anderen Schularten geben wird, daran arbeitet das Kultusministerium aktuell im Rahmen eines Schulordnungsänderungsverfahrens.
Also vorübergehend kein Legasthenie-Vermerk in den Abiturzeugnissen. Garantiert gibt es keinen Vermerk auf Dyskalkulie, denn die Rechenschwäche ist im bayerischen Schulsystem erst gar nicht anerkannt. Jedes 20. Kind kämpft in der Schule mit einer Rechenschwäche, Plus und Minus, geteilt und mal, das fällt diesen Kindern schwer. Zumindest einen Zeitzuschlag für Proben könnte es geben, sagt die 18-jährige Elena.
Jetzt, wenn ich jetzt in einer Schulaufgabe sitze, ich bräuchte einfach viel mehr Zeit, weil ich einfach alles in 5 Schritten statt in 2 Schritten aufschreiben muss und nochmal so Nebenrechnungen. Und es geht zeitlich nicht. Und das wäre auch total wichtig, dass ich länger schreiben könnte. Und natürlich die Therapie, dass die bezahlt wird.
Schon in der Grundschule fiel Elena das Rechnen schwer. Niemand hatte das zunächst bemerkt. Die Lehrer sagten ihr, dass sie doch mehr üben solle. Die Mitschüler lachten über Elena. Im Gymnasium wurde es dann richtig schlimm.
Weil mich meine Lehrerin dann immer nach vorne geholt hat, weil sie der Meinung war, das würde mir helfen, wenn ich das vor der Klasse alles so vorrechnen würde, weil dann ich das dann ja besser verstehe. Aber das hat es eigentlich nur schlimmer gemacht, weil ich dann natürlich vorher eine totale Blockade bekommen habe, weil ich sehe, wie alle in der Klasse sich darüber lustig machen. Und dann hatte ich halt einfach eine Schulangst, Prüfungsangst, so Panikattacken wirklich entwickelt und einfach extreme Stresssymptome. Also ich konnte dann auch teilweise in anderen Fächern nichts mehr machen, weil ich nur noch gestresst war und nur noch an dieses eine Thema gedacht habe.
Schätzungsweise 100.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern leiden an Dyskalkulie. Ihnen fehlt das Verständnis für Zahlen. Sie werden als abstrakte Symbole wahrgenommen. Mengenangaben sind schwer. Im Alltag fällt es vielen Betroffenen schwer, die Uhr zu lesen oder beim Einkaufen zu kontrollieren, ob das Wechselgeld stimmt. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Die Ursachen sind komplex. Hirnforscher haben gezeigt, dass bestimmte Verbindungen im Gehirn nicht so schnell laufen. Gerd Schulte-Körne, Direktor der psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik der LMU.
Ein Beispiel ist der sogenannte intraparietale Sulcus. Das ist eine Region, dort finden verschiedene Rechenprozesse statt. Und man sieht bei denjenigen, die eine Rechenstörung haben, dass dieses Hirnareal geringer aktiviert ist. Aber nicht nur dort findet man Unterschiede, auch in anderen Hirnarealen, die zum Beispiel notwendig sind, um eine Rechenhandlung zu planen oder um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.
Die Rechenstörung ist nicht heilbar, aber eine Therapie hilft, die Probleme zu mildern. Susanne Kraut aus Aschaffenburg ist Dyskalkulietherapeutin.
Es wird wahrscheinlich niemals ein Einserschüler in Mathematik werden, aber es gibt durch die Therapie gute Möglichkeiten, den Kindern Strategien an die Hand zu geben und auch eben gewisse Abläufe im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und das funktioniert. Also irgendwann sieht man auch so richtig, wie der Groschen fällt. Und dann läuft es auch gut.
Je früher Dyskalkulie erkannt wird, desto besser. Im Schnitt dauert die Therapie 2 Jahre. Die Eltern müssen das selbst bezahlen. Das Jugendamt übernimmt die Kosten nur, wenn das Kind bereits eine seelische Behinderung wie eine Depression oder eine Angststörung entwickelt hat. Der Staat hilft also erst, wenn das Kind schon leidet. Susanne Kraut macht das fassungslos. Auch in der Schule gibt es in Bayern, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, keinen Nachteilsausgleich. Dyskalkulie ist anders als die Lese-Rechtschreibschwäche nicht anerkannt. Das war keine angenehme Woche für Bildungsministerin Stark-Watzinger. Gleich 3-mal stand die FDP-Politikerin im Bundestag im Fokus. Erst wollten Abgeordnete im Bildungsausschuss wissen, welche Rolle die Ministerin in der Fördergeldaffäre der letzten Wochen spielte. Im Bildungsministerium wurde geprüft, ob Fördergelder für Hochschullehrer gestrichen werden, die sich hinter pro-palästinensische Proteste gestellt hatten. Dann ging es in der Regierungsbefragung im Plenum um freie Wissenschaft, interne Mails und offene Briefe. Und schließlich gab es noch eine Debatte zum Thema Meinungsfreiheit an deutschen Hochschulen. Die Bildungsministerin steht unter Druck. Markus Schubert berichtet.
Wie geht man vor gegen Hochschullehrer und Forschende, die politische Aufrufe unterzeichnen, über die die Bundesregierung sich empört? Das war die Frage im Mai nach pro-palästinensischen Demos mit antisemitischen Parolen an Berliner Universitäten. In einem Aufruf hieß es danach, die Räumung durch die Polizei war nicht nötig und das löste Aktivitäten im Bundesbildungsministerium aus. Aber welche genau? Ministerin Stark-Watzinger hatte vergangene Woche in einer Pressekonferenz 3 Dinge unterstrichen. Ich wusste nichts von einer Prüfung in meinem Haus, ob man den Unterzeichnern Fördergelder entziehen kann und habe das auch nicht gewollt. Ich habe davon erst nach Medienberichten Anfang Juni erfahren. Und erste Priorität hat ja bei allem der Kampf gegen Antisemitismus, auch an Hochschulen. Und dabei blieb sie auch am Nachmittag im Bundestag.
Ich bleibe bei meiner Kritik an dem offenen Brief von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern. Dieser Brief, er ist von Meinungsfreiheit gedeckt, aber man muss ihm nicht zustimmen und ich setze eine andere Meinung entgegen. Ich halte ihn für falsch.
Nur habe das eben keine Prüfung von rechtlichen Sanktionen ausgelöst, schon gar nicht, ob man den Unterzeichnern Mittel streichen könne.
Ganz klar und deutlich, im BMBF vergeben wir Fördermittel nach wissenschaftlicher Exzellenz, nicht nach politischen Weltanschauungen. Das ist das Kernprinzip von Wissenschaftsfreiheit. Dafür stehe ich auch persönlich.
Nur, dass eben auf mehreren Ebenen Ihres Hauses zum Thema einer solchen Prüfung E-Mails hin und her schwirrten und etliche Fachbeamte sich gegen eine Prüfung der Liste mit den Unterzeichnern sträubten und eine Staatssekretärin ja genau deswegen den Hut nehmen musste. Am Vormittag stand Ministerin Stark-Watzinger bereits im Wissenschaftsausschuss Rede und Antwort. Der wissenschaftspolitische Sprecher von CDU und CSU, Thomas Jatzombek, ging ohne die erwarteten Antworten aus der Sitzung.
Die entscheidende Frage ist ja, wer hat diese Liste eigentlich in Auftrag gegeben und auf wessen Weisung hin? Und darauf haben wir auch auf mehrfache Fragen keine Antwort heute bekommen.
Und mehr erfuhr er auch am Nachmittag im Plenum nicht. Diese Woche aufgetauchte Mails, die das Portal Fragt den Staat aus dem Ministerium anforderte, zeigen zumindest, dass das Thema auch schon vor dem bekannten Prüfauftrag die Spitze des Hauses beschäftigte und vielleicht eben auch die Ministerin selbst. Die linken Obfrau Nicole Gohlke will wissen, ob das auch für eine Morgenrunde mit der Ministerin galt.
Wir haben mehrfach nachgefragt, wer denn eigentlich diese Prüfbitte in Auftrag gegeben hat. Das konnte die Ministerin nicht beantworten. Das heißt also, Verdacht bleibt weiterhin im Raum, dass es die Ministerin selber war. Ich finde, wenn das nicht entkräftet werden kann, ist die Ministerin auch an dieser Stelle nicht haltbar.
Das war aber auch schon der einzige Ruf nach einem Rücktritt der liberalen Politikerin, deren Parteifreunde mit den Antworten zufrieden waren. In den Reihen der Koalition sieht SPD-Obmann Oliver Kaczmarek durchaus noch Klärungsbedarf.
Das Vertrauen in die Ministerin und ihr Haus ist angeknackst in der Wissenschaft. Dem müssen wir Rechnung tragen und deswegen ist unsere Erwartung, dass jetzt auch eine weitere Vertrauensoffensive stattfindet. Und in der Verantwortung ist natürlich dafür die Chefin des Hauses.
Die Idee von einer Bestrafung durch Fördermittelentzug hatte nicht nur für Unmut unter den Ministerialbeamten, sondern auch für einen Aufschrei unter fast 3000 Akademikern gesorgt. Man witterte einen Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre. Und das ausgerechnet aus dem Wissenschaftsministerium heraus.
Bettina Stark-Watzinger steht in der Fördergeldaffäre unter Druck. Inhaltliche Großbaustellen wie Digitalisierung und Lehrermangel bleiben erstmal auf der Strecke. Ein Bericht von Markus Schubert. Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Anna Küch.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.